Betonung auf Mission setzen, auch für ein Jahr. Das ist, also selbst als Missionar, das ist sehr beruhigend für mich und berührend sozusagen auch, dass wir so ein Geht-hin-Thema fürs Jahr. Also ich folge euch denn auch durch den Jahr und wir gehen hin zusammen, ja, und verkündigen das große, frohe Botschaft Jesu Christi. Gut, wie gesagt, mein Name ist Richard Moore, nicht Roger Moore, nicht wie die Schauspieler, der damalige 007, obwohl er sehr gut war, also er war ein sehr guter 007, James Bond, aber ja, genau, ich bin ein eingeborener Amerikaner, nur kurze Worte zu meiner Person, meine Familie, ich höre die Anna irgendwo, genau, also die Anna sitzt dort und ja, meine Frau Simone, Anna, unsere fast bald 18-jährige Tochter, wow, krass, also sie wird den Abschluss dieses Jahr haben, Lydia und Caleb, genau. Also, ich bin Missionar, wie gesagt, bei Antiochia Teams und ich habe ein paar Dinge mitgebracht zu Antiochia Teams. Ich darf die auch verkündigen. English Camp wird hier in eurer Räumlichkeit stattfinden durch die Osterferien, April, 3. April bis 5. April. Also, wenn ihr Kinder habt, also, und es geht apropos auf unser Thema heute, ich habe die hier und auch hinten auf den Infotisch gelegt. Und noch ein Abenteuercamp, Outdoor Adventure Camp, die wir von 28. Juli bis 3. August haben. Dort oben in Marzell, auf dieser wunderbaren Gelände, wenn ihr dort oben wart. Also es ist herrlich und eine tolle Zeit. Outdoors, die ganze Zeit im Outdoors gebracht und sehr toll. Also, gut, könnt ihr auf mich zukommen oder auf den Infotisch 1 greifen. Ich glaube, das war's von meiner Seite zur Infos. Genau. Heute werden wir Psalm 145 angucken, also ein bisschen genauer angucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein letzte paar Wochen waren sehr turbulent. Und es ist wirklich sehr, sehr gut, so einen Psalm anzugucken und genauer Gott und seine Herrlichkeit einen Blick zu haben. Sehr, sehr gut. Vor allem die deutsche Bürokratie ist sehr, sehr interessant. Und das hat meine Woche beschäftigt, sozusagen. Und es gibt noch mehr zu tun, aber jetzt für diese Stunde konzentrieren wir auf Gott und seine Herrlichkeit. Also, zur Einleitungsworte, die Generation von 18 bis 25 Jahre alt, die bekannt ist als Millennial, und die Generation direkt nach ist Gen Z, also die zwei Generationen, also ich habe nicht gesagt, ich war lange Zeit Jugendpastor und unterwegs mit Jugendliche, deswegen interessiere ich mich für solche Sachen. Also von daher gibt ein paar Statistiken hier. Gen X ist meine Generation. Wer ist auch Gen X dabei? Ja, also vor uns war die Builder-Generation, also Bridge oder, und, also, Entschuldigung, die nach der Krieg-Generation und den Krieg-Generation ist vor uns. Genau. Und Gen X, unsere Generation, hätte das christliche Glauben zerstören sollen. Ja, habt ihr es gewusst? Und die Millennials hatte auch das christliche Glauben zerstören sollen, aber sie haben es nicht. Wir haben es nicht, sie haben es nicht. Und Gen Z hätte auch das christliche Glauben zerstören sollen, aber sie wollen es auch nicht. Das christliche Glauben bleibt Bestand. Und ein paar Ideen, also wie können wir diese nächste Generation erreichen? Wir sollten die Charakteristiken und die Eigenschaften dieser Generation ein bisschen anzugucken, um zu sehen, was könnte, wir sagen, Einfahrten auf Englisch, was könnte Greifpunkte, was könnte Gänge für das Evangelium in die Generation. Die Generation ist höchst verbunden, aber doch einsam. Die haben die Welt auf einen Daumenklick. Nicht mehr ein Mausklick, sondern ein Daumen. Und die swipen und swipen und swipen, bis sie wirklich einsam fühlen. Entschuldigung. Die Statistiken zeigen, dass die kommende Generation hochneugierig ist auf Spiritualität, aber nicht bestimmt die christliche Glauben. Was noch? Die Generation ist meist geistig neugierig, interessiert auf Dinge, aber sie finden andere Wege, ihre Spiritualität zu üben. Zum Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, 750.000 bis 1 Million Leute praktizieren Wicca, also das heißt Hexerei oder Paganismus oder sonst was. Krass, oder? Und es steigt. Das war die Statistik vor acht Jahren oder so. Was noch? Die Generation sorgt, ist eine Generation von Sorge oder Angst. Die haben Angst über Finanzen, Freundschaft, Arbeit, Sicherheit, Zukunft und so weiter und so fort. Und in den letzten 10 bis 5 Jahren haben in Amerika 1 Million Jugendliche weggetreten von der Kirche, die in der Kirche aufgewachsen sind. Und es ist ähnlich in andere westliche Länder. Wir verlieren unsere nächste Generation. Aber mein Theologie, und hoffe eure Theologie, erlaubt nicht, dass der Gemeinde Jesu Christus stirbt. Es wird nicht sterben. Es wird immer weitergehen. Aber wir sollten nicht faul in der Sache sein. Wir sollten der nächste Generation Gottes mächtigen Taten verkündigen. Also, das ist ein bisschen Einleitung. Psalm 145. Macht es auf, wenn du es hast, auf dein Handy, wie gesagt, alles auf den Fingertips oder in eure Bibel. Und ich lese es vor. Ein Loblied von David. Das ist eigentlich der allerletzte Loblied oder Psalm von David. Ich will dich erheben. Vielen Dank, Technik, ihr seid der Hammer. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Mach mal Zeichenpunkt hier, es kommt oftmals vor in dem Psalm. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Noch einmal. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme den anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Ich will eine Betonung hier auf dieses Vers in der Predigt setzen. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten, von der Macht deines fürchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubeln, rühmen. Sehr schwer für einen Amerikaner zu sagen, jubelnd rühmen. Gnädig und Barmherzigkeit ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über alle seine Werken. Alle deine Werken werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währet durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen wartet auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hände auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe denen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihre Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Das ist Gottes heiliges Wort. Amen. Heute werden wir sehen, dass dieses Loblied Davids beschreibt einen Prozess der Anbetung. Und dieser Prozess ist, wie wir reagieren sollen als spontanen, authentisches Ausgießen von Lob. Und auch, wie wir reagieren sollen auf Gottes Charakter und Handeln. Erstens will ich sehen, in Vers 1 bis 5, ein spontanes, authentisches Ausgießen von Lob. Lassen wir es genauer angucken. Der Psalmist David hier gibt uns mehrere Gründe, warum wir Gott loben und ehren sollen. In Vers 1, ein Loblied von David. Ich will dich immer und ewiglich loben. Das kommt zweimal vor in derselben Begriff. Es ist wie ein Bookend. Also du lest der Einleitung und der Fazit. Ist immer und ewiglich soll Gott gepriesen werden. Also, und es kommt dann viermal vor durch dieses Psalm, immer und ewiglich. Und dann in den nächsten Vers auch immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen. Täglich sollen wir Gott spontan, authentisch und mit vollem Herzen erheben, loben und anbeten. Kommt das in dein Leben vor? Täglich, wenn irgendwas dir Gutes passiert, gießt du dein Lob und Anbetung an Gott aus? Ja, das sollen wir tun. Wieso nicht? Denkst du, dass wenn irgendwas Gutes oder Schlechtes passiert ist, dass du das gemacht hast? Nein. Diese Wörter erinnert mich, also Entschuldigung, Vers 3, seine Größe ist unerforschlich. Also dieses Wort unerforschlich erinnert mich an den Hubble Weltraumteleskop. Habt ihr irgendwelche Bilder von dem Hubble Teleskop angeschaut? Die sind die Hintergründe meines ganzen Präsentation heute. Schau dieses Bild an. Und den nächsten. Ich habe ein paar Bilder hier. Das ist der Wahnsinn, ne? Das ist Billionen Meilen weg von uns. Das unerforscht, also wir haben keinen Fuß, hat sich dort auf diese Planeten, was auch immer das sei, getreten. Unerforschlich ist sein Universum. Seine Größe ist unerforschlich. Noch weiter. Die heißen Nebulas. Also selbst die Farben. Also die sind Galaxien. Ne? Das ist kein Wolken. Und weiter. Und was das hier ist, eine Sonne explodiert. Es ist so krass, oder? und was auch immer das ist, keine Ahnung. Ich habe alles gelesen, aber ich bin kein Wissenschaftler. Aber das ist unser Universum, die unerforschliche Grenze unserer Universum. Wir können es nur sehen und fast nicht sehen mit einem Teleskop. Nochmal, ich glaube, ich habe noch einige mehr. Das sieht aus wie ein Auge, ne? Krass, oder? Das ist eine Sonne, glaube ich, dass es in Existenz kommt oder sowas. Keine Ahnung. Noch weiter? Ich glaube, ich habe noch eins mehr. Krass. Seine Größe ist unerforschlich. Selbst David damals könnte das checken. Ich schaue am Nacht in dem Himmel und er wusste, kein Fuß ist draußen getreten, auf irgendwelche Planet. Und Gott, es sagt in die Bibel, dass Gott selbst die Universum in seiner Hand hat. Dieses Wort hier erinnert mich an Epheser 3, Vers 8. Ihr könnt vielleicht in eurer Bibel einen Check da drin machen. Mir, Paulus sagt, dem Allgeringsten unter allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden. Unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden. Das heißt hier nicht, dass wir nicht Christus und seinen Reichtum in ihm kennen können, sondern nur, dass die Grenze seines Reichtums, den wir in ihm haben, nicht ausschöpfen können. Wenn wir das oder jenes über Christus neulich lernen und erfahren, kommen wir doch zu einem anderen Punkt, wo wir den Reichtum des Christus wieder neu lernen und erfahren. Und immer wieder derselbe. Du kommst an einen Punkt, du lernst was Neues, du erfährst was Neues, erfährst was Neues durch Jesus und dann gehst weiter. Noch eine Grenze, noch eine Grenze. Und sein Reichtum ist unausforschlich, genau wie sein Universum. Und dann denn David sagt nochmal hier, ein Geschlecht rühme den anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Wie erreichen wir die nächsten Generationen, auch unter euch, hier in eurer Gemeinde und in Kandern und in Lörrach, Landkreis und weiter hinaus? Wir wiederholen seine mächtigen Taten von einem Geschlecht oder einer Generation nach dem anderen. Und was sind seine mächtigen Taten? Durch die Generationen hinweg? Ich dachte an Stephanus. Kennt ihr diese Geschichte von Stephanus in Apostelgeschichte 7? Wo er durch Israels Geschichte gegangen ist und verkündigt hat, und er sagt, Abraham ist gerufen worden, und ein wunderbarer Nation zu sein. Und Sodom und Gomorra ist mit Feuer und Asche von Himmel herab zerstört. Und so weiter und so fort. Gott hat die Stämme Israels gerettet von der Hungersnot durch Josef. Gott hat seine heiligen Gegenwart offenbart zu dem Mose im brennenden Busch. Und er hat die Israeliten gerettet von Pharao, von seiner Hand und durch die 12 Plagen. Er hat auch Israel gerettet durch der Zerteilung des Roten Meer und am trockenen Boden. Das ist interessant, das ist mir so krass. In einem Moment ist das Rote Meer zerteilt und die liefen am trockenen Boden. Also durch die 40 Jahre in die Wüste hat Gott sie geleitet und die 10 Gebote am Berg Sinai gegeben und so weiter und so fort. Feuer am Nacht, Wolken am Tag und so weiter. Dann kam Jesus am Pferde. Wenn die Zeit erfüllt worden war, hat Gott Jesus geschickt. Seinen eingeborenen Sohn, sein einzigartigen Sohn, vor Gnade und Wahrheit, sagte Johannes. Und ward Fleisch und wohnte unten unter uns. Jesus hat ein perfektes Leben geführt und sein ganzes Leben war voll Wunder, Gnade und Wahrheit. Durch ihn hat Gott 46, habt ihr gezählt, 46 Wunder vollbracht. Und sein ganzes Leben war voll mit Gut und Gnade. Und nicht nur Wunder, wie wir denken, ah ja, das ist ein Elfmeter-Schuss, sondern wirklich, wo die Gesetze der Natur überschritten waren. Zum Beispiel, welche von euch haben auf Wasser gelaufen? Ich aber nicht, ich sinke gut und schnell. Nach 3 Tagen, er ist gekreuzigt worden und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Der hat ein perfektes Leben durchgeführt und ist er gekreuzigt für unsere Schuld, Scham. Und nach 40 Tagen nach seiner Auferstehung ist er auf die Erde. Menschen haben ihn berührt, gesehen. Thomas hat seine Wunden gespürt. Und dann ist er nach Himmel gefahren. Von dort wird er wiederkommen, um uns letztendlich zu erlösen. Und durch seinen stellvertretenden Tod sind wir durch Glauben und Gnade befreit worden. Wenn du nur an ihn glaubst, willst du in einer wunderbaren Art und Weise von deiner Sünde, Scham, Schuld und Taten befreit. Das ist der Botschaft, die wir verkündigen. Wir sollten das immer weitergeben. Das ist so lange Geschichte, kurzer Sinn. Aber wir sollten das immer weitergeben. Und die Taten, die großen Taten der nächsten Generation verkündigen. Und ich denke daran, also wenn wir das nicht machen, was wäre denn? Eine meiner Tochters Lieblingsverse ist, was wir in Lukas Evangelium finden. Die Pharisäer haben Jesus gesagt, sag deiner Junge, dass sie schweigen soll. Na? Was hat Jesus gesagt? Wenn diese, was hat er gesagt? Genau gesagt. Ich muss es finden. Ha, hilf mir. Aber wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Ja? Ich habe ein paar Steine von unserem Urlaub mitgebracht. Und die sind also echt wunderbar. Die sind also multifarbig und so weiter und so fort. Schau, wie wunderschön diese Steine sind. Ja? Pass die rum. Schau die an. Hier ist noch eine coole, ja, für dich. Ja? Die hier, ich mag die mit roten und alles. Schau die an. Schau die kurz an. Das hat viele Löcher. Also. Na? Schau, wie wunderbar sie sind. Ja, Anna, schau. Na? Ah, das ist ein bisschen farbig, ein bisschen bunt. Na? Und wir haben nur für einige Tage solche Dinge ausgesucht. Na? Selbst die Steine verkündigen Gottes wunderbare Schöpfungskraft. Ohne Worte. Ich würde mich freuen, diese Steine schreien zu hören. Ja? Krass, oder? Ja, ich sammle die wieder. Krass, ne? Hübsch, schön und alles. Ja? Oh, er hat das. Selbst die Steine, die schreien ohne Wörter, die verkündigen Gottes Macht und seine Kraft. Ja. Ja. Ja, du kannst sie behalten. Bis nachher. Just one. Okay. Also, selbst die Steine verkündigen Gottes Macht. Die schreien ohne Wörter. Also, ich habe an wie können wir die Generation erreichen? Ich habe den von Joe Batluck eigentlich von Black Forest Christian Fellowship ich bin aufmerksam gemacht auf ein Buch, eine Übersetzung von The Gospel, also das Evangelium für Gen Z. Also diejenigen, die im Raum sind, die reden Englisch, selbst die werden es nicht verstehen. Also die Umgangssprache von Gen Z, es ist der Hammer lustig. Also es ist eigentlich gemacht, denke ich, aus ein bisschen so lächerlich zu machen und zu sagen, hey, wie silly, wir sagen auf Englisch, dass die Umgangssprache eigentlich ist. Aber zum Beispiel no cap, Gott ist der heilige G, der G im Himmel, also the top G. Also vielleicht einige von den Deutschen können es auch verstehen. Und was noch? Bruh. Jeder sagt bruh oder bruv. Also es ist hammerlustig. Es ist ein Versuch. Es ist ein Versuch, die Generation zu erreichen. Und vielleicht tut es, ich weiß nicht, was ich darüber denke. Ja, gut, ja, vielleicht auch ein bisschen, ja. Es ist ein Versuch, ne? Die nächste Generation anzusprechen. Und vielleicht interessiert dann jemand. Wir sollten alles tun, um zu versuchen, Gottes Botschaft zu verkündigen. Sonst wird die Steine schreien. Wenn wir Gottes Macht und seine Taten und sein alles nicht verkündigen, dann werden die Steine schreien. Vers 6 bis 9 ist die Beschreibung von Gottes Charakter. Ich gehe rasend schnell durch. Von der Macht deines fürchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkündigen. Also sein nächster Schritt in Lobpreis ist Gottes Charakter anzugucken, sein Wesen, und sagt, deswegen lobe ich dich, deswegen bete ich dich an. Also, Vers 6 bis 9. Gnädig und barmherzig, große Güte, gerecht bist du, von großer Güte und so weiter und so fort. Er ist mächtig, fürchterregende Walter, groß, gütig, gerecht, gnädig, barmherzig, geduldig. Seine Werke sind wunderbar. Ich dachte, lass uns eine Zeit nehmen, wo wir alle zusammen seinen Charakter beschreiben. Vielleicht beschreibst du einen Teil seines Charakters in deinen eigenen Gedanken. Ich lese ein paar Dinge vor. Er ist ewig, selbstständig, ohne Ursprung oder Herkunft. Er ist auch souverän. Gott ist unwandelbar. Er ändert sich nie. Gott ist selbstgenügsam, er hat keine Bedürfnisse. Gott ist omnipotent, er ist allmächtig. Gott ist allwissend, ihm entgeht nichts. Gott ist allgegenwärtig, er ist immer und überall. Gott ist weise, er überfließt mit vollkommener, unveränderlicher Weisheit. Gott ist treu, er ist unendlich. Unveränderlich wahr. Gott ist gut. Er ist unendlich. Unveränderlich gütig und voll guten Willens. Gott ist gerecht. Er ist unendlich, unveränderlich, richtig, perfekt in allem, was er tut. Gott ist barmherzig. Er ist unendlich, unveränderlich, barmherzig und freundlich zu dir. Gott ist gnädig, Gott ist unendlich geneigt, die Schulden zu verschonen. Gott ist Liebe, Gott liebt uns grenzenlos, er ist heilig, er ist unendlich, perfekt, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige, sagen die Engel im Himmel vor seinen Thron. Und die sind nicht gelangweilt davon. Gott ist herrlich, er ist unendlich schön und groß. Gott ist geduldig, er ist unendlich geduldig mit uns. Gott ist aber doch zornig. Sein Zorn richtet sich gegen uns, aber er besänftigt seinen eigenen Zorn, der sich gegen uns richtet, durch seine Versöhnung, durch Glauben, die uns durch den Glauben an Jesus Christus zuteil wird. Wenn wir den Charakter und Wesen Gottes immer wieder nachdenken und meditieren, werden wir immer wieder in spontanen Ausgießen und authentisches Lob und Anbetung ausbrechen. Du könntest nichts dafür tun. Es wird einfach spontan herauskommen. Vers 10 bis 20 ist die Beschreibung von Gottes Handeln. Also von Gottes Charakter kommt sein Handeln her. Vers 10 bis 20 beschreibt diese Handeln. Werke werden dich loben, 10, 11, von der Herrlichkeit, der ist herrlich, von deiner Macht sprechen wir, Vers 12, seine mächtigen Taten verkünden und prachtvolle Herrlichkeit, dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten, er handelt in sein Reich, seine Herrschaft wäre durch alle Geschlechter. Der Herr stützt, also von 14 bis 20 ist eine echt liebevolle Beschreibung von seinem Handeln. Schau, 14. Der Herr stützt alle Strauchenden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Warst du einmal in der Woche und der vergangenen Monat strauchelnd, am Boden, gebeugt? Warst du einmal platt? Der Herr richtet dich auf. Vers 15, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Schau, alle Augen heißt Tiere, alle lebendige Wesens kriegt ihre Fütter nicht von den Bauer, sorry, von unser Gott. Der Bauer macht Vorbereitung dafür und ich gebe mein Hund sein Futter, aber woher kommt alles, was gemacht worden ist, um ihn zu speisen? Gott speist alle zur rechten Zeit. 16, du tust deine Hände auf, der tut deine Hände auf und sättigst alles, was dir mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht, der handelt gerecht, der handelt gnädig. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Wenn wir ihn rufen, dann können wir gewiss sein, dass er nahe ist. Und 19, er erfüllt das Begehren, er hört Schreien und rettet uns. Und 20, der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. David erklärt hier, warum Gott es wert ist, wegen seiner Taten und Handeln gepriesen zu werden. Seine Werke, Herrlichkeit und Macht, mächtigen Taten und so weiter und so fort. Und ich dachte, wir könnten eine kurze Zeit hier jetzt gerade, wenn wir diese Botschaft gehört haben, sollen wir einen spontanen Lob und Anbetung Gott sagen. Wer er ist und was er getan hat, das verdient unsere Lob. Also ich dachte, wir sollten eine Zeit verbringen, jetzt gerade, und du sagst, was du schätzt an seinem Charakter, sein Wesen oder sein Handeln. Und dann schließe ich ab. Du kannst es einfach laut sagen oder zu sich, zu dich. Und dann schließe ich. Wir kommen in eine Zeit von Anbetung und Lob. Lass uns Zeit nehmen. Heilig, heilig, heilig bist du, Herr, der Allmächtig. Du bist perfekt in allem, was du tust. Du behütest alle. Du bist gnädig. Du sättigst uns. Du speist uns, du rettest uns und wir preisen dich. Wir preisen dich insbesondere für Jesus Christus, dein einzigartig, dein eingeborenen Sohn, die du in der Welt geschickt hast, für unser Wohlgefallen. Für unsere Rettung. Und wir bekennen dich, Jesus Christus, als Herr und Retter, als Heiland und als Heiliger. Du bist Gott und Mensch und wir preisen dich. Wir erheben dich. In dein heiliger Name beten wir. Amen. Lobpreis und Anbetung sind eine Reaktion auf irgendwas, was wir schätzen. Wir schätzen und loben Gott, je mehr wir seinen Charakter und sein Handeln anschauen. Und Lob und Anbetung sind eigentlich, wir sagen Gott, was wir an seinen Charakter und Handeln schätzen. Und so haben wir es gemacht. Und du kannst das täglich machen. Wir sollen unsere Anbetung wirklich spontan ausgießen lassen. Und dafür machen wir solche Gottesdienste, unsere stille Zeit, unsere Familienstille Zeit, Anbetungs- und Lobpreiszeit, Gebetszeit bei uns zu Hause als Familie. Und insbesondere machen wir eigentlich auch Abendmahl. Um Gott zu sagen, wir sind dankbar. Wir danken dir für was du für uns am Kreuz gemacht hast, Jesus Christus, und dass er seinen Blut vergossen hat und sein Leib gebrochen lässt. Und ich lese heute zu unserer Abendmahlzeit den Einleitungswort, die Paulus in sein erster Brief an den Korinther geschrieben hat. Und es befindet sich in Kapitel 11, Vers 23, bis 26. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl ist eigentlich zwei Dinge. Es ist ein Gedächtnis. So ein Denkmal, ein Stein am Boden, wo wir dazu gucken können und sehen, was Gott für uns durch Jesus Christus gemacht hat. Ihr seht hier Weltkrieg 1 und Weltkrieg 2 Denkmale überall. Und ihr denkt daran, was geschah. Und so denken wir daran, was geschah für uns. Und wir verkündigen, es sagte hier in Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist eine Verkündigung. Es ist so leicht, es ist, wir nehmen Brot und trinken und in dem Tat verkündigen wir Jesus Christus und sein Evangelium. Also, Lobpreisteam wird kommen und wir haben drei verschiedene Stationen, wo du, wenn du bereit bist, zu kommen und nehmen. Und wenn du gläubig bist, das ist für euch alle. Wenn du an Jesus Christus geglaubt hast und er als Herr und Retter in dein Leben angenommen hast, dann ist das Abendmahl für euch. Wenn nicht, dann verstehen wir, dass ihr noch nicht bereit sind, um das zu nehmen. Aber für alle Gläubige, sei es Leute, Mitglieder hier in der Gemeinde oder an andere Gemeinde, ihr seid herzlich willkommen, an dem Mahl Jesu Christi teilzunehmen. Also,